Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Pi mal Daumen heißt der Roman von Alina Bronski, den Fabian Busch liest. Wir steigen wieder ein in das Buch und es geht auf Weihnachten zu. Oskar und Moni, das sind ja die beiden, die sich kennengelernt haben. Moni deutlich älter als Oskar. Die beiden leben also zusammen und nun geht es auf Weihnachten zu. Oskars Mutter delegiert, aber Geschenke sind natürlich Chefsache. Zu Weihnachten verschickt sie höchstpersönlich Päckchen an Bedürftige und in Krisengebiete. Und ihr ist sehr wohl bewusst, wie sehr Moni Oskar bei den alltäglichen Dingen unterstützt. Und deswegen meint sie, man könnte ja Moni auch ein Weihnachtsgeschenk machen. Zum Beispiel einen Büchergutschein. Oskar allerdings sagt, das ist Quatsch, den könne sie besser ihm schenken, denn, und ich zitiere wörtlich, Moni würde davon nur Stickerhefte für ihre Kevins holen.
Wann siehst du sie vor Weihnachten nochmal?
Gar nicht, sagte ich. Sie hat sich bereits in die Weihnachtspause verabschiedet und mir Plätzchen und Tee geschenkt. Ich hätte meiner Mutter gleich sagen können, dass ich mir bereits Anfang November Gedanken über ein Weihnachtsgeschenk für Moni gemacht hatte. Es waren ausgezeichnete Gedanken, die sich bestens umsetzen ließen. Außerdem hatte ich längst eingeplant, dass wir bei unserer Heimreise kurz bei Moni vorbeifuhren, damit ich das Geschenk abgeben konnte. Meine Mutter atmete scharf aus. Ich wünschte, du hättest es rechtzeitig gesagt. Unsere Planung ist bereits recht stramm. Ich sag's dir doch rechtzeitig. Es sind 11,5 Minuten Umweg. Ich hatte allerdings den Verkehr vor den Feiertagen unterschätzt. Es war schwer zu sagen, wer von uns beiden im Auto die schlechtere Laune hatte. Garantiert wäre ich mit der U-Bahn schneller gewesen, aber dann hätte ich schwer tragen und meine junge Wirbelsäule unnötig strapazieren müssen. Meine Mutter parkte vor Monis Hauseingang. Soll ich mit reinkommen? Nein, ich stell's nur ab. Sag liebe Grüße. Ich klingel nicht mal. Ich schleppte die Tasche hoch. Ich musste Moni dringend bitten, nächstes Mal in ein Haus mit Fahrstuhl zu ziehen. Ich hatte schließlich die hochwertigen, schweren Ausgaben genommen, die garantiert nicht schnell auseinanderfielen. An der vertrauten Tür hing neuerdings ein Adventskranz mit Lametta. Ich stellte die Tasche auf dem Fußabtreter ab und rieb mir die Handflächen. Es tat mir im Herzen weh, mein Geschenk ohne Aufsicht stehen zu lassen. So mussten sich Frauen fühlen, die ihr Neugeborenes in eine Babyklappe legten. Ich guckte noch einmal in die Tasche und schichtete den Inhalt liebevoll um. Als ich mich aufrichtete, wurde die Tür aufgerissen. Vor mir stand eine Frau, die das absolute Gegenteil von Moni war. Was nicht bedeutete, dass sie jung und hübsch war, ihr Körper strebte eine robbenartige, ovoide Form an, die von einem fuchsiafarbenen Trainingsanzug umhüllt wurde. Das Haar war kurz und von einem schmerzhaften Violett. An den Füßen trug sie pinkfarbene Crocs. Die dicken, kurzen Finger packten mich am Ohr. Ich schrie. Ein Durcheinander entstand. Pits sonore Stimme trällerte im Hintergrund einen Schlager. Püppi und Ronny stritten in den Tiefen der Wohnung. Ein Kleinkind stimmte in mein Gebrüll mit ein. Mir war unklar, ob das leise Wimmern, das sich über den Lärm legte, von Quentin oder von mir stammte. Dann sagte eine ruhige Stimme mit starkem Akzent: »Warum misshandeln Sie das Kind, Heike? Es ist sicher ein Freund von Justin.« Die furchtbare Hand ließ mich los. Ich blickte auf beigefarbene Korthosenbeine, die zu einem großgewachsenen, sehr schlanken alten Mann gehörten. Langsam richtete ich mich auf. Mein Ohr pochte. Mein Blick blieb kurz am grauschwarz gesprenkelten Schnurrbart des Mannes hängen, bevor mir die Sicht verschwamm.
»Er ist doch komplett zugedröhnt!«
Die gewalttätige Heike wischte ihre Hand am Trainingsanzug ab.
»Justin, kennst du den?«
»Wo ist mein zugedröhnter Freund?«
Justin tauchte auf.
»Das ist nicht mal...« »Obwohl, warum eigentlich nicht?«
Ich schlug mir die Hände vors Gesicht. Es war alles zu viel. Eine bestialische Mischung aus Herrendeo, gewürzten Alkoholdämpfen und Frittierfett drohte, meine Lungen zum Platzen zu bringen. Selbst Justin konnte mir jetzt nicht helfen. Und auch dann nicht, wenn er mich am Arm nahm, was er tatsächlich tat. Er zog mich in die Wohnung hinein und der Horror trat einen winzigen Schritt zurück. Ich hatte schon geahnt, dass Berührungen schöner Menschen heilsam waren, aber nur, wenn jede Linie wirklich perfekt war, wie von einer künstlichen Intelligenz gezeichnet.
»Was ist das für eine Heulsuse?« fragte Heike im Trainingsanzug. »Ich wollte Moni etwas vorbeibringen«, schluchzte ich. »Warum bringt dein Freund Moni etwas vorbei, Justin?«
»Weil Moni auch meine Freundin ist«, krächzte ich.
Was macht er hier im engsten Familienkreis?
Ist das eine Beerdigung? Fragte ich erschrocken.
Eine Weihnachtsfeier, erklärte der alte Korthosenmann von der Seite. Wir singen gleich.
Was soll ich machen, Oma? Sagte Justin sehr ernst zu der immer noch empörten Frau im Trainingsanzug. Oskar und Moni lieben sich halt. Es dauerte, bis ich mich wieder im Besitz meines Körpers fühlte. Ich saß auf der Couch, die jetzt wieder zusammengeklappt war und die ich auf eine Weise immer noch als meine betrachtete. Vor mir blinkte ein Weihnachtsbaum, bis zum letzten Zweig behängt mit Kugeln, Glitzerengeln und unvollständig bekleideten Nikoläusen unterschiedlichen Geschlechts, notdürftig verborgen hinter Lametta, gefesselt mit elektrischen Girlanden. Quentin hockte neben mir auf dem Teppich. Ich rückte mein Bein unter seinen klebrigen Fingern weg. Püppi und Ronny hatten sich nach Zimt und Vanille duftend links und rechts von mir platziert. Pitt telefonierte auf dem Balkon, mir immer wieder anzüglich zuzwinkernd. Der alte Mann in Korthosen, der mir entfernt vertraut vorkam, saß kerzengerade auf einem Stuhl am Fenster und löste ein Kreuzworträtsel. Neben ihm stand ein weiterer Mann, glatzköpfig, dickbäuchig und ebenfalls angenehm schweigsam.
»Wer ist das?« fragte ich in den Raum hinein. »Der dünne Traurige ist mein Opa«, antwortete Püppi mit engelsgleicher Stimme. »Also der Papa von Mama. Der Dicke daneben ist Becker, mein Schwiegervater, Papa von Ronny, Ehemann von Heike.«
»Und Heike ist?« Ich tastete in meiner Brusttasche nach dem Stift, obwohl ich Heikes Namen schon in meinen Unterlagen stehen hatte. Die Jacke mit dem Notizblock war mir leider im Flur abgenommen worden.
»Heike ist meine Mutti!«
Ronny klatschte mir auf die Schulter, als wäre ich ein Nagel und die Couch ein Brett, in das ich reingehämmert gehörte.
»Und du gehst also auf Justins Schule, oder wie war das?«
Ronny hatte anscheinend erstmals das Bedürfnis, mich zu verorten.
»Er sieht nicht aus wie ein Türke«, rief Heike aus der Küche. »Er hat doch so blaue Haare«, ergänzte Becker.
Meine Hände kribbelten. Monis Stammbaum erblühte vor meinem inneren Auge, bekam Wurzeln und mir noch unbekannte, verheißungsvolle Triebe. Etwas zum Aufschreiben wäre wirklich gut gewesen, aber ich konnte mich auch auf mein Gedächtnis verlassen.
»Wo ist Moni?«
fragte ich.
»Die treibt sich irgendwo rum.«
Ronny unternahm einen erneuten Versuch, mich mit einer freundlichen Geste in die Couch zu keilen. Als Moni endlich kam, schossen mir Tränen in die Augen. Ich hatte noch nie so einen schönen Kunstpelzmantel und so formvollendete, hochhackige Stiefel gesehen. Ich war mir nicht ganz sicher, ob es ihr mit meiner Erscheinung umgekehrt genauso ging. Sie stellte ein halbes Dutzend beladener Tüten ab, beugte sich zu mir und legte mir die Hand auf die Schulter.
»Kleiner, was machst du hier? Deine Mama wartet die ganze Zeit im Auto auf dich, das hat sie mir gerade gesagt. Und ist das deine Riesentasche vor der Wohnungstür?«
»Deine«, sagte ich. Dann wurde mir klar, dass ich einen gravierenden Fehler begangen hatte. Justin war bereits dabei, die Tasche an den Tragegurten in die Wohnung zu schleppen. Mein wunderbares Geschenk stand jetzt mitten auf dem Teppich vor dem Weihnachtsbaum. Der Korthosenmann beugte sich darüber. Er holte das erste Buch hervor. »Standardwerk der Analysis«, neueste Auflage, Hardcover, noch eingeschweißt. Darunter weitere Lehrbücher, leuchtend, duftend, Topologie, Stochastik, diskrete Mathematik. Ich wollte wenigstens die Grundlagen abdecken.
»Was soll das denn?« fragte Heike.
Justin drehte sich zu mir und schüttelte den Kopf.
»Das ist meins«, sagte ich schnell.
Offenbar hatte ich inzwischen lügen gelernt, jedenfalls wenn eine Situation außerordentlich kritisch wurde.
»Ich habe mich getäuscht, das ist nicht für Moni. Sie hat mit all dem nichts zu tun.«
Der große, traurige Mann, der von Kopf bis Fuß in beigefarbenes Kord gekleidet war und der mir bekannt vorkam, vielleicht weil er Justins Augen hatte, der laut Püppi Monis Vater sein musste, dieser Mann nahm eins der Bücher heraus, schaute drauf und ließ die Hand wieder sinken. Mit der anderen fasste er sich ans Herz.
»Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch!«
Ich entriss meinen Körper der Püppi- und Ronny-Umzingelung und stürmte aus der Wohnung. Ich wollte nicht darüber reden, wie ich aus Versehen in eine Weihnachtsfeier in Monis Wohnung geraten und was dann alles passiert war. Nicht mit meiner Mutter und auch mit niemandem sonst. Außer meiner Mutter fragte allerdings auch niemand nach. Meine Mutter dagegen sehr wohl, wegen der ungeplanten Wartezeit im Auto und wegen meines verspäteten, aufgelösten Erscheinens. Aber ich schwieg, das Gesicht gegen den rosa Schal aus kuschelweichem minderwertigem Polyester gedrückt, den ich bei meiner Flucht ohne nachzudenken von Monis Garderobe genommen hatte. Offenbar wollte mein Unterbewusstsein mich vor Unterkühlung schützen und erachtete Stoffqualität und Farbvorlieben als sekundär. Genauso wenig hatte ich als Erstklässler darüber reden wollen, warum ich in den Papierkorb im Klassenraum gepinkelt hatte. Was gab es da auch zu besprechen? Ich wollte damals, genau wie jetzt, sterben vor Scham. Zumindest aber nie wieder hingehen. Ab dem zweiten Tag zu Hause zählte ich die Stunden, bis die Weihnachtspause vorbei war. Zum Glück gab es auch über die Ferien Übungsblätter zu lösen. Heiligabend schickte ich Moni meine Lösung zur Ansicht. Sie reagierte nicht. Silvester schickte ich weitere Lösungen. In der ersten Woche des neuen Jahres machte ich mir noch keine ernsthaften Sorgen. Zwar blieb Moni der Universität fern, aber das war im Rahmen ihres üblichen Verhaltens. Meine Nachrichten behielten trotz des ausbleibenden Feedbacks ihren verlässlichen Rhythmus bei. Sie bestanden aus dem Benennen des aktuellen Themas in den Vorlesungen, dem abfotografierten Tafelbild, einigen originellen Anmerkungen meinerseits, meinen Lösungen der Arbeitsblätter und, wenn ich in einer poetischen Stimmung war, der einen oder anderen Anmerkung zum Wetter. Es blieb allerdings weiterhin unklar, ob Moni die Nachrichten überhaupt las. Einmal blitzte kurz auf, dass sie online war. Mein Finger ging automatisch auf die Anruftaste. Vergeblich. Die veganen Bagels im Café neben dem Campus wurden von einem kahlköpfigen Menschen mit geschminkten Augen serviert. Kommilitonen kamen auf mich zu, um sich nach Monis Verbleib zu erkundigen. Es stellte sich heraus, dass einige davon ausgingen, dass Moni und ich uns von früher kannten. Einige hielten sie für meine Tante und andere für eine Integrationshilfe. Professor Herbst fragte nach der Vorlesung, ob er sich Sorgen um Moni machen müsse, insbesondere da ich offenbar ihren Schal trüge. »Wie Sie wollen«, sagte ich. Als Daniel Johansen mich im Flur einholte, verlor ich die Geduld. »Ich habe keine Ahnung, wo sie ist. Sie ist nicht meine Integrationshilfe.«
»Wirklich nicht?« fragte Johansen. Die geräuschvollen Absätze seiner Cowboystiefel bildeten eine ungute synästhetische Allianz mit der Kaffeefahne, die ihn umwehte. »Ich habe Ihren Onkel gestern in der Talkshow gesehen«, fuhr Johansen fort, während ich versuchte, ganz flach zu atmen. »So schlagfertig. Ich musste sehr lachen. Haben Sie es auch gesehen?«
Ich schüttelte vorsichtig den Kopf. Ich hatte weder Interesse noch Kapazitäten, die Laufbahn meiner Familienmitglieder zu verfolgen, da keine davon etwas mit Mathematik zu tun hatte. »Woher kennen Sie eigentlich Moni?« fragten meine tauben Lippen, während Johansen gestikulierend die besten Aussagen aus der Talkshow zitierte. Johansens Augen bewegten sich einmal scharf nach links und wieder nach rechts, was meinen Schwindel begünstigte.
»Moni Kuschinski«, präzisierte ich lauter. »Ich höre Sie, Herr Graf von Ebersdorf. Kein Grund, laut zu werden.«
Ich fühlte mich, als hätte ich aus Versehen ein Glas Saft umgekippt und würde vor aller Augen zurechtgewiesen. Dabei hatte nie jemand mit mir geschimpft, wenn ich mal etwas umgekippt hatte. Meine Mutter hatte immer lächelnd Servietten bringen lassen. Alle waren super glücklich gewesen, hinter mir aufzuwischen.
»Es ist doch ein offenes Geheimnis«, sagte Johansen langsam, als würde er jedes Wort abwägen. »Frau Kuschinski und meine Wenigkeit haben in unserer Jugend zufällig dieselbe Schule besucht, haben uns allerdings und bedauerlicherweise danach komplett aus den Augen verloren. Befreundet waren wir allerdings nie. Ich habe sie, wenn ich ehrlich bin, kaum wiedererkannt. Wir werden ja alle nicht jünger. Habe ich Ihre Neugier befriedigt? Schöner Schal übrigens.«
Ich nickte, hielt mir die Hand vor den Mund und schaffte es gerade rechtzeitig auf die Toilette, bevor ich mich übergab. Ich saß vor Monis Haus und schaute zu ihrem Balkon hoch. Ich hatte bislang keine Gelegenheit gehabt, dieses Gebäude einmal gründlich von außen in Augenschein zu nehmen. Es war ein grauer, fünfstöckiger Bau mit teilweise verglasten Balkonen. Auf vielen war Gerümpel zu sehen, auf Monis Balkon immerhin vertrocknete Pflanzen im Blumenkasten. Das Haus hatte vier Eingänge, die mit Buchstaben gekennzeichnet waren. Davor befanden sich Parkplätze und eine Straße, etwas zu eng, um wirklich zweispurig zu sein. Hinter der Straße begann ein verwahrloster Spielplatz, an dessen Rand Bänke aufgestellt waren. Auf einer dieser Bänke saß ich auf einer wärmenden Sitzunterlage. Im Rucksack hatte ich eine Thermoskanne mit Kräutertee und einen Wärmebehälter mit Reis, dazu die Skripte für lineare Algebra und Analysis, meinen Block und die Federtasche. Ich hatte auch das kleine Fernrohr eingepackt, das meine Eltern mir zum 4. Geburtstag für die Vogelbeobachtung geschenkt hatten. Es war besser, als sein Aussehen glauben ließ. Ich hatte mir vorgenommen, Moni anzusprechen, sobald sie sich zeigte. Zuallererst sah ich Pitt, der leicht torkelnd versuchte, die Eingangstür aufzuschließen und schließlich doch auf die Klingel drückte. Später hatte ich einen guten Blick auf ihn, wie er auf dem Balkon rauchte und gestenreich telefonierte. Zwischendurch erschienen, zeitlich leicht versetzt, Püppi und Ronny. Püppi hatte Keanu und Quentin dabei und kam ohne die beiden wieder heraus. Ronny tauchte mit leeren Händen auf und verließ das Haus 22 Minuten später mit einem Kuchenblech, das mit einem Küchentuch abgedeckt war. Kaum war die Tür hinter ihm ins Schloss gefallen, stellte er sich so hin, dass er durch das Fenster nicht zu sehen war, hob das Küchentuch an und nahm sich ein großes Eckstück. Als Moni endlich heraustrat, stand ich auf, setzte mich aber sogleich wieder hin. Sie schob einen mit Taschen behängten Buggy, in dem Keanu schlief. Quentin klebte an ihrer Seite. Die knallrote Strickmütze saß schief auf Monis gelb leuchtendem Haar. Bald telefonierte Pitt wieder auf dem Balkon und Ronny tauchte mit einer Sporttasche auf, die vermutlich mit Schmutzwäsche gefüllt war. Ich fuhr zusammen, als jemand hinter mir hüstelte.
»Wow, kriminell!«
Justin zog die Kapuze von meinen Haaren.
»Wollte nur gucken, ob du es wirklich bist. Konnte mich an dein Gesicht nicht mehr hundertprozentig erinnern.«
»Dann mach dir ein Foto«, sagte ich.
»Junge, das ist verrückt, was du hier machst. Sie ist zu alt für dich.«
»Das macht mir nichts aus«, sagte ich. »Das Alter ist nur eine Zahl. Ich konnte mit Gleichaltrigen schon immer wenig anfangen, aber Ausnahmen bestätigen die Regel.«
Ich zog die Sitzunterlage unter meinem Hintern hervor und schob sie in Justins Richtung. Sie war noch ganz warm von mir. Es hätte keinen größeren Akt der Selbstlosigkeit geben können. Sofort kroch die Kälte durch meinen Hosenboden in Richtung meiner Nieren.
»Geh nach Hause«, sagte Justin. »Deine Nasenspitze ist schon weiß. Wäre blöd, wenn die abfällt.«
»Du bist nicht der Erste, der Oma belagert. Alle paar Wochen singt jemand unter ihrem Fenster oder bringt Blumen oder will sie auf eine Kreuzfahrt einladen oder ihr eine kaputte Golduhr vererben.«
»Ich will nichts dergleichen«, sagte ich.
»Neulich war einer da, der wollte ihr einen Welpen schenken.«
»Tiere sind grundsätzlich keine geeigneten Geschenke«, sagte ich. »Und was du schilderst, grenzt an Stalking.«
»Alles klar«, sagte Justin. »Und wie heißt das, was du gerade machst?«
»Wohltätigkeit«, sagte ich. »Warum kommt sie nicht mehr zur Uni?«
»Siehst du doch«, Justin deutete mit dem Kinn auf meine Notizen, die Monis Tagesablauf festhielten. »Außerdem ist Uropa Kozinski im Krankenhaus.«
Moni ließ die Tasche fallen, als ich mich in der U-Bahn neben sie setzte. Zuvor hatte ich eine Zeit lang beobachtet, wie sie das Vorlesungsskript rausgeholt, durchgeblättert, geseufzt und wieder eingesteckt hatte. Es war einer dieser unglaublichen Zufälle, den ich dadurch begünstigt hatte, dass ich ein Dutzend Mal auf dieser Strecke hin und her gefahren war.
»Hast du es nicht verstanden?«, fragte ich. »Soll ich es dir erklären?« »Was machst du hier?«
Moni begann, die aus ihrer Tasche herausgefallenen Gegenstände einzusammeln.
»Und warum trägst du meinen Schal?«
»Ich wollte ihn dir schon die ganze Zeit zurückgeben«, sagte ich. »Aber niemand aus deiner Familie scheint mir vertrauenswürdig genug. Deinem Vater hätte ich ihn vielleicht gegeben, aber er steht offenbar gerade nicht zur Verfügung. Lebt er eigentlich noch? Ich muss ihn sprechen.«
Monis Augenbrauen fuhren im stumpfen Winkel aufeinander zu.
»Das ist doch üblich«, erläuterte ich, da ihr die meisten Routinen in Bildungsfragen offenbar fremd waren. »Meine Lehrer haben viel mit meinen Eltern kommuniziert, wenn sie der Meinung waren, gemeinsam meine Entwicklung optimieren zu können.«
»Oskar«, sagte Moni sehr langsam, »du darfst dich meinem Vater nicht nähern, jedenfalls nicht sprechend. Verstanden?«
»Keine Sorge«, sagte ich. »Solange er im Krankenhaus ist, ist er zwar nicht vor multiresistenten Keimen, aber zumindest vor mir sicher. Ich betrete keine Krankenhäuser. Aber versuch doch auch einmal, meine Perspektive zu sehen. Du musst unbedingt die Klausuren in Analysis und lineare Algebra mitschreiben. Durch deine mit meiner Hilfe errungenen Punkte bei den Übungsblättern hast du diese einmalige Gelegenheit. So viel Glück wirst du vielleicht nie wieder haben. In deinem Alter solltest du keine Zeit verschwenden. Du lebst ungesund und gehst sonst zu viele Risiken ein, die deine Lebenserwartung verkürzen. Du brauchst dringend einen Lehrplan für die Klausuren, den ich dir heute Abend erstellen werde. An den musst du dich kompromisslos halten. Du kannst jetzt auch etwas sagen.«
Moni, ganz Augenbrauen, schaute mich schweigend an.
»Ach ja«, sagte ich, »wegen deines Vaters. Meine Tante ist Chefärztin an der Charité. Meine Mutter wird sie anrufen. Wenn du jetzt nicht widersprichst, ist es ein Ja. Du hast 30 Sekunden Zeit.
Moni ließ die Chance zum Widerspruch verstreichen.
Moni und ich erzielten endlich eine Einigung. Ich versprach, sie nicht weiter so intensiv zu beobachten und auch mit niemandem aus ihrer Familie zu sprechen, wobei ich Justin stillschweigend aus der Vereinbarung ausschloss, weil ich ihn zu meinen eigenen Kontakten zählte. Allerdings betrachtete ich Monis Sorge, von ihrem Umfeld entlarvt zu werden, als komplett übertrieben. Bis auf Justin schien niemand in Erwägung zu ziehen, dass Moni zu mehr als Küchen- und Einkaufsdiensten in der Lage war. Ich fragte sie, ob ich mein Weihnachtsgeschenk für bessere Zeiten aufbewahren sollte, doch Moni schüttelte den Kopf.
»Kommt nicht in Frage. Ich habe die Bücher gut versteckt.«
»Gern geschehen«, sagte ich. »Hab ich mich noch gar nicht bei dir bedankt?« »Kann mich nicht erinnern«, sagte ich höflich. In Wirklichkeit wusste ich genau, dass sie es nicht getan hatte.
»Das muss der Schock gewesen sein«, Moni drückte meine Hand. »Es war das beste Geschenk, das ich je bekommen habe.«
Im Gegenzug sicherte sie mir verbindliche Übungsstunden zu. Ich reiste am Wochenende, ohne mit der Wimper zu zucken, in das schmuddelige Hotel, in dem sie immer noch arbeitete. Diesmal war es deutlich unruhiger. Moni musste alle paar Minuten aufspringen, um ans Telefon zu gehen, Gäste einzuchecken oder einen Obdachlosen mit einem Tee und einem belegten Brötchen aus der Küche zu versorgen. Dass ich dabei mitten im Satz war, störte sie nicht. Immerhin setzte sie sich im Anschluss wieder hin und signalisierte höchste Aufmerksamkeit bis zur nächsten Störung.
»Schreibst du nicht mit?«, fragte ich.
»Ich höre zu«, antwortete sie. Ich seufzte, als die Glastüren aufgingen und ein weiterer Obdachloser direkt auf Moni zusteuerte. Dann warf ich einen Blick auf sein Gesicht und stöhnte. Es war Tom aus der Uni. Er klatschte mir unnötigerweise auf den Rücken, setzte sich zu uns und holte einen Block hervor. Ich sah Moni an.
»Tom hat auch Schwierigkeiten mit dem Stoff«, sagte sie.
Ich biss die Zähne zusammen. »Wer nicht?« »Das hier ist trotzdem eine geschlossene Veranstaltung.«
»Mit ihm oder gar nicht?«
Moni klang unangenehm ruhig. Ich wusste, wann ich verloren hatte. Wenn ich mich um 57 Grad drehte, musste ich Tom nicht sehen. Wenn ich Monis Schal vor meine Mund-Nasen-Partie hielt, konnte ich so tun, als wäre ich mit ihr allein. Wir rasten angesichts der knappen Zeit durch das Skript. Ich erklärte im Schnelldurchlauf die wichtigsten Sätze und Lemmata. Ich wünschte, Moni würde beim Zuhören öfter blinzeln. Ich fühlte mich, als würde ich Altpapier in eine Tonne stopfen, lauter übergroße Pappen und Kartons. Es schien aussichtslos. Also nahm ich die metaphorischen Leerverpackungen wieder heraus, zerriss sie in Stücke, stopfte sie wieder rein, viele weitere hinterher. Es war immer noch eine Menge Papier übrig, denn Mathematik hört bekanntlich nie auf. Man hat auch niemals genug Grundlagen gelernt. Ich musste in diese Tonne springen und alles platttreten, um mehr Platz zu schaffen. Tom rückte näher. Ich drückte den Schal fester an die Nase. Seine Mülltonne war durchlöchert und hatte einen abgerissenen Deckel. Mein Timer piepste. »Wir haben nur noch eine Stunde Zeit«, sagte ich atemlos. »Jetzt machst du den Spickzettel.«
»Den was? Das ist nicht dein Ernst.«
Der handbeschriebene Spickzettel war das beliebteste Thema der letzten Vorlesungen gewesen. Er durfte neben Stift und Papier offiziell zu Klausuren mitgebracht werden. Darauf war alles erlaubt, was man mit Symbolen festhalten konnte. Wer wollte, durfte mikroskopisch klein das Skript abschreiben, eine Lupe war allerdings nicht zugelassen. Nie im Leben wäre Moni in der Lage gewesen, eigenständig einen hochwertigen Spickzettel zu erstellen. Ein guter Spickzettel war ein Wunderwerk, die Quintessenz des Semesterwissens. Seine Erstellung nahm Stunden, wenn nicht Tage, in Anspruch. Wer nichts wusste, hatte auch keine Ahnung, was er am besten draufpackte. Die Faulsten schrieben die Lösung aller 56 Übungsaufgaben hin, in der Hoffnung, in der Klausur eine ähnliche Fragestellung vorzufinden und dann auch noch in der Lage zu sein, die Ähnlichkeit zu erkennen. Hier. Ich holte meinen Spickzettel aus dem Rucksack und warf ihn Moni hin. Sie nahm das Blatt mit angemessener Ehrfurcht in die Hand und vertiefte sich in den kalligraphisch feinen, durch Pfeile vernetzten, aufs Höchste verdichteten Inhalt.
»Schreib ab, schnell. Ich erkläre dir die Zusammenhänge.«
»Oskar«, sagte Moni leise, »es ist dein geistiges Eigentum, das Werk deiner intellektuellen Arbeit. Ich weiß doch, wie viel es dir bedeutet. Ich kann es nicht einfach abschreiben.«
»Aber damit gefährdest du die intellektuelle Arbeit, die ich bereits in dich investiert habe«, sagte ich.
Tom, dem Skrupel aller Art offensichtlich unbekannt waren, riss ein Blatt vom Block ab und begann, mein Wunderwerk zu kopieren. Er saß so nah, dass ich das Rasseln in seinen verrauchten und erkälteten Atemwegen hörte. Ich litt in vielerlei Hinsicht.
»Kleiner, jetzt spinn doch bitte nicht rum«, sagte Moni. »Nimm deine Hand weg, wenn ich es doch auch haben darf. Ich will nicht, dass er das abschreibt. Tom guckt dir nichts weg, versprochen.«
Ich seufzte und nahm meine Hand herunter. Tom holte sein Handy hervor.
»Ich kann deine Sauklaue nicht entziffern. Ich mache ein Foto, okay?«
Mit einem Klicken verschwand mein Spickzettel in den Tiefen seiner Cloud. Morgen würde er in den Gruppenchats auftauchen, übermorgen auf dem Server, auf dem illegal abfotografierte Altklausuren samt Lösungen lagen und zu dem alle Studierenden außer mir die Zugangsdaten hatten. Ich konnte genauso gut einen neuen erstellen, einen noch viel besseren. Am Morgen der Klausur rührte ich veganes Proteinpulver in mein Müsli. An einem Tag wie diesem brauchte ich Eiweiß. Neurotransmitter wurden schließlich nicht aus Pflanzenfasern synthetisiert. Ich kippte meine Handvoll Vitamine und eine halbe Pille hinunter und kontrollierte den Inhalt der Tasche, die ich bereits am Vorabend gepackt hatte. Es war immer noch alles perfekt. Moni wartete wie verabredet vor dem Tor auf mich, damit wir gemeinsam zur Uni laufen konnten. Sie sah furchtbar aus. Unter ihren Augen lagen Schatten und die Falten wirkten tiefer als sonst. In dem nervösen Pulk der Mutigen, die sich trauten, gleich die erste, frühere Klausur mitzuschreiben und damit die deutlich kürzere Vorbereitungszeit in Kauf zu nehmen, fiel sie auf wie eine Mehlmotte zwischen Reiskörnern.
»Ist jemand gestorben?«, fragte ich.
»Keine Ahnung«, sagte Moni. Im Gegensatz zu den anderen, die wartend vor der Hörsaaltür herumstanden, starrte sie nicht auf einen Spickzettel. Hoffentlich hatte sie ihren trotzdem fertiggestellt. Sie biss auf ihrer Unterlippe herum, die so bestimmt bald bluten würde.
»Das ist schlecht, dass du so müde bist«, sagte ich zu Moni. »Vor Klausuren sollte man schlafen. Ich hätte dich am Vortag an diese Faustregel erinnern sollen. Was hast du die ganze Nacht gemacht?«
»Das scheiß Skript gelesen«, zischte Moni.
»Charmant«, Herbst schritt in Begleitung seines Assistenten an uns vorbei. »Dann habe ich mir nicht umsonst solche Mühe beim Verfassen gegeben. Warum gehen Sie nicht einfach hinein, meine Herrschaften?«
Die schlotternden Knie und die klappernden Zähne der Umherstehenden machten mich nervös. Die Wirkung der Präparate ließ schneller nach, als ich gehofft hatte. Ich reihte mich hinter Moni ein. Es dauerte noch mindestens eine halbe Stunde, bis es endlich losging. Erst verteilten sich alle auf den Plätzen, dann wurden wir durch den Assistenten über die Konsequenzen von Betrugsversuchen unterrichtet. Herbst stand daneben, als wäre ihm alles egal. Zwischen Moni und mir waren die vorgeschriebenen zwei Plätze Abstand. Sie würde keine Chance haben, mit ihren altersschwachen Augen irgendetwas bei mir abzulesen, selbst wenn ich tatsächlich auf die abwegige Idee kommen sollte, ihretwegen Beihilfe zum Betrugsversuch zu riskieren. Die Nervosität verdichtete sich wie eine Gewitterwolke. Die ersten Spickzettel, auf den Pulten ausgebreitet, flatterten zwischen den Reihen hindurch, wurden mit viel Krach wieder vom Boden gepflückt und mit Energydrinks, Schokoriegeln und Wasserflaschen beschwert. Ich achtete darauf, dass mein gespitzter Bleistift parallel zum Kugelschreiber lag, beides wiederum parallel zum Rand meiner vorbereiteten Blätter mit dem praktischen Dot-Muster. Die Ausrichtung gab mir Halt, wenn das Knistern der Tüten mit Gummibärchen und Studentenfutter ohrenbetäubend wurde. Der Assistent begann, die Klausur zu verteilen. Moni saß wie versteinert da, die Finger gefaltet, die Augen geschlossen. Wahrscheinlich wurde sie gerade von furchtbaren Erinnerungen an Schulprüfungen überrollt, deren Ergebnisse ich mir nur zu gut vorstellen konnte.
»Sie dürfen jetzt die Klausur umdrehen«, sagte Herbst.
Moni rührte sich nicht. Ich räusperte mich. Moni schien zu schlafen. Ich ließ den Stift fallen. So etwas konnte eine Frau, die wahrscheinlich seit 100 Jahren keine ruhige Minute erlebt hatte, nicht wecken. Ich warf meinen Ersatzstift. Er berührte Moni an der Wange und endlich schreckte sie hoch. Dann senkte sie den Blick auf das Pult und drehte die Klausur um. Wir hatten bereits 2 Minuten wertvolle Zeit verloren und ich hatte noch keine Zeile gelesen. Als erstes füllte ich das Deckblatt mit meinem Namen und meiner Matrikelnummer aus. Dann vertiefte ich mich in die Aufgaben.
Alle Folgen Pi mal Daumen von Alina Bronski, gelesen von Fabian Busch in unserer NDR-Kultur-App. Und wenn Sie das Buch lieber lesen möchten, dann ist das natürlich auch kein Problem. Erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. Das Hörbuch übrigens im Audioverlag.
NDR-Kultur. Nachrichten.
um 9 Uhr mit Michael Hafke. Die SPD hat Bundeskanzler Scholz nach wie vor noch nicht offiziell als Kanzlerkandidat nominiert. Auch auf einer Schaltkonferenz der Führungsspitze gestern Abend fiel offenbar keine Entscheidung. Scholz selbst hat erneut bekräftigt, als Kanzlerkandidat der SPD anzutreten. Er hob im Gespräch mit der ARD die Geschlossenheit seiner Partei hervor. Zum Stand der Diskussion Georg Schwarte aus Berlin.
Die Panik scheint groß zu sein, nicht nur an der Basis, sondern auch bei vielen Bundestagsabgeordneten. Die Diskussion läuft und die SPD-Spitze hat jetzt das große Problem, sie muss einfangen, was sie komplett unterschätzt hat. Boris Pistorius ist, so sagt Franz Müntefering beispielsweise, der Ex-Parteichef, ein Oberbürgermeister-Typ. Gute Kommunikation, nahbar, Nähe zu den Leuten. Der war Innenpolitiker, da kennt er sich aus in Niedersachsen. Der steht jetzt für Verteidigungspolitik, der steht allerdings auch für das Wort kriegstüchtig. Und der ist ein einigermaßen unbeschriebenes Blatt, wenn es um andere Themenbereiche geht. Stichwort Sozialpolitik, Stichwort Klimapolitik, Stichwort vor allen Dingen Wirtschaftspolitik.